Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf festen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten werden und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, ward die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht.
Guten Morgen. Danke. Heute haben wir einen herausfordernden Text vor uns. Erinnern wir uns mal zurück an das Jahr 2005. In Mellau im Bregenzer Wald, da gibt es ganz schöne Häuser, die in der Ebene gebaut sind. Und 2005, da gab es ein Hochwasser. Und die schöne, ruhige Bregenzer Ach wurde immer größer und größer und hat schlussendlich die Erde unter drei Häusern weggespült und die Häuser gerade auch noch mitgenommen. Ja, auf Sand gebaut. Aber sind wir uns selber bewusst, wo überall der Sand unterwegs ist? Also ich habe festgestellt, hier in Dornbirn, da sind so gut wie alle Häuser auf Sand gebaut. Auch der Zanzenberg und der Romberg sind nur Kieshügel. Also, wenn da ein Hochwasser kommt und es ungünstig läuft, dann wird auch einiges verschwinden. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Dieser schwäbische Leitspruch, der gilt auch im Vorarlberg. Und das kennen die meisten hier. Auch ich habe das so gemacht. Und das Erstaunliche ist, auch ich habe auf Sand gebaut. Nun, dieser Text fordert uns heraus. Sei ein guter Baumeister deines Lebens und schau genau, auf was du dein Leben baust. Lasst uns einige Gedanken über den Text machen. Geht es hier darum, immer das Richtige zu machen und fehlerlos durchs Leben zu gehen, sodass wir uns zuletzt selber auf die Schulter klopfen können und vor allem gut dastehen? Jesus hat dieses Beispiel verwendet, um etwas Vorhergesagtes ganz klar zu stellen. Er beginnt mit dem Wort «darum». Und wenn ich darum lese, dann weiß ich, ich muss immer noch die paar Sätze davor lesen. Sonst weiß ich gar nicht, um was es da geht. Und deshalb lese ich Matthäus 7, 15 bis 23. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Da geht es also um Menschen, die eine Frömmigkeit leben, die sich nicht mit der Realität in ihrem Leben deckt. Da ist ein großer Unterschied. Faule Bäume und Gestrüpp, das keine Früchte trägt. Menschen, die sich Autorität aneignen und sich mit Wundertaten schmücken. Sie haben zugehört und vielleicht ein sehr großes theologisches Wissen angesammelt. Ja, wo stehen sie aber mit ihrer Beziehung zu Gott, wenn Gottes Licht auf ihr Leben scheint? Was wird da sichtbar? Geht es ihnen um Gott oder um etwas anderes? Haben sie gute Frucht in ihrem Leben? Ist eine Beziehung zu Gott da oder nur Wissen und Schein? Nun, der erste Punkt heute ist, Zuhören allein schützt nicht vor dem Untergang. Ihr wisst das alle, ihr seid im Berufsleben und hört immer wieder von Fortbildung und solchen Sachen. Und in vielen Berufen gibt es extra spezielle Sicherheitsschulungen. Frag mal einen Tischler oder einen Zimmermann. Das ist ein wichtiges Kapitel. Und es ist enorm, wie sie geschult werden, wie sie die Sicherheitsvorkehrungen einsetzen müssen, damit alles gut geht und sie lange gesund arbeiten können. Und was passiert jedes Jahr? Es geht kein Jahr vorbei, in dem nicht ein Zimmermann vom Dach fällt oder ein Tischler sich einen Finger absägt. Was ist passiert? Waren die nicht auf dieser Ausbildung? Haben die keine Lehre gemacht? Dann gibt es noch die Schweißer, die ihre Augen kaputt machen, weil sie den Schutzschild nicht verwenden, und noch viele andere Beispiele. Nun, das ist das eine, das ist alles sehr tragisch und für manche ist es tödlich. Aber auf der anderen Seite ist es noch viel tragischer, wenn wir regelmäßig in der Bibel lesen, immer wieder mal in den Gottesdienst gehen, aber nicht wirklich mit Jesus Christus leben. Wenn das so ist, wie wir das da sehen, wir tun etwas, weil wir denken, dass wir damit auf der sicheren Seite sind, aber die ganz zentralen Sachen wie den Karabiner da in das Seil einzuhängen, damit ich nicht vom Dach runterfalle, das ist mir einfach zu beengend. Also da kann ich ja nicht so weit gehen, wie ich will, weil das Seil mich zurückhält. Also ich bin doch genug stark, ich schaffe das doch auch ohne den Karabiner, oder? Und manchmal leben wir Christen so ähnlich. Also, was ist die größte Unglücksursache bei Christen? Oder sind das wirklich Christen? Um was geht es da Jesus im Zentralen? In unserem Text lesen wir von zwei Häusern. Die sehen identisch aus. Alles, was der Unterschied ist, ist im Boden drin unsichtbar. Und beide erleben dasselbe. Bei beiden gibt es ein Hochwasser, es gibt Stürme und so weiter. Aber eines bleibt stehen und das andere fällt um, wird weggeschwemmt. Auch Christen erleben solche Stürme. Und wir haben gerade heute im Gottesdienst für Menschen gebetet, die in Stürmen drin stehen. Und es die Frage ist, was machen diese Stürme mit diesem Leben? Gehen die Menschen damit unter? Und was hilft uns, wirklich das richtig zu machen? Nun, in Jakobus 1, da lese ich die Verse 22 bis 24 und aus dem Kapitel 2 noch den Vers 17. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Und im Kapitel 2, es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Also, der Zimmermann, wenn er glaubt, dass diese Sicherheitsvorkehrungen sein Leben retten, dann muss er den Karabiner einhängen. Sonst glaubt er, dass diese Sicherheitsvorkehrungen unnötig sind. Weil immer wenn er glaubt, dass die ihn retten, dann hängt er ein. Und genauso ist es auch bei uns. Das Zuhören allein rettet nicht. Frömmigkeit allein schützt nicht. Das stellt mich nun vor eine andere Frage, nämlich, was meint Jesus genau, wenn er sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie? Geht es da darum, das Gesetz genau zu halten, wirklich keinen Fehler zu machen? Was hält mein Leben stabil? Und das ist der zweite Punkt in diesem Abschnitt. Ich habe mich gefragt, trifft diese Warnung mich? Und wenn wir uns als Christen anschauen, die wir wirklich das Wort ernst nehmen und in unserem Leben vorwärts gehen, da gehen Jahre dahin, 20 Jahre, 30 Jahre und irgendwann wird man müde, man ist nicht mehr so aktiv und vielleicht ist man zeitweise krank, man kann nicht mehr so viel wie früher. Ich habe auch festgestellt in den letzten Jahren, ich war nicht mehr so viel evangelistisch aktiv und bei manchen Sachen, da weiß ich hätte mehr Leute besuchen können, als ich gemacht habe und so weiter. Trifft mich da dieses Urteil? Habe ich angefangen auf Sand zu bauen? Um was geht es genau? Was erwartet Jesus von mir? Und am Anfang der Bergpredigt in Matthäus 5,17 steht, da sagte Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Zuerst hat mich dieser Satz erschreckt. Ja, Jesus streicht da nichts weg. Und jetzt, wie geht es mir damit? Was sagt es mir? Und dann habe ich gesehen, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Also ich muss es nicht mehr erfüllen. Ich muss mich nicht mit all diesen alten jüdischen Regeln und Gesetzen auseinandersetzen, sondern ich muss mich konkret mit Jesus auseinandersetzen. Er hat das Gesetz erfüllt. Und deshalb sagte Jesus auch in Matthäus 11, ab Vers 27, alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also nicht nur hören ist wichtig, sondern zu Jesus zu kommen ist wichtig. Er allein rettet. Und wenn wir das Bild so anschauen, Jesus zeigt uns, wer der Vater im Himmel ist. Ganz am Anfang haben wir gehört, das Reich Gottes, wenn da das Gericht kommt und der Vater im Himmel da für alle sichtbar ist. Ja, wer kennt ihn? Es kennt ihn nur der, der mit Jesus gelebt hat und dem Jesus den Vater offenbart hat. Also ist die Verbindung mit Jesus das Wichtige und Zentrale. Und nun schauen wir uns nochmals ganz kurz das Bild an mit dem Sand und dem Fels. Was unterscheidet den Sand vom Felsen? Das ist dasselbe Material. Aber das eine sind einzelne Stücklein davon. Und das andere ist das Ganze im Block. Wir brauchen nicht unendlich viel kleine Erkenntnisse, dass wir unser Wissen füllen, sondern wir brauchen einen engen Kontakt mit dem Felsblock. Das ist das, was trägt. Also die Verbindung zu Jesus, das ist das Zentrale in diesem Gleichnis. Menschen ohne Beziehung zu Jesus gehen ihren eigenen Weg. Sie sind nicht bereit, sich irgendwo an das Sicherungsseil anzuhängen, weil es sie einengt, weil es ihnen die Bewegungsfreiheit nimmt. Und wenn wir dann das Beispiel mit dem Joch anschauen, das ist so ein Pflug, vor den Pflug werden zwei Tiere gespannt und da gibt es ein Holzteil, das beiden über den Nacken gelegt wird. Das hat ein bisschen ein Gewicht und wenn sie vorwärts gehen, dann hat es einen entsprechenden Widerstand, aber die beiden leisten gemeinsam eine Arbeit. Und je synchroner sie im Schritt gehen, desto leichter ist es für beide. Da ist das Ziehen ganz gleichmäßig und jeder zieht nur die Hälfte, der andere zieht die andere Hälfte. Und in diesem Bild, da sehen wir eine Gemeinschaft, um die es Jesus geht. Dann werden wir am Ende nicht sagen, ich habe in deinem Namen geweissagt, weil ich weiß, die Worte, die Gott mir für die Menschen gegeben hat, das sind seine Worte. Und ich war vielleicht nur gerade zum richtigen Zeit am richtigen Ort. Und er hat es mir gegeben. Ich kann mich nicht brüsten dafür. Nein, das kommt aus der Beziehung heraus. Und vielleicht tue ich genauso viel wie der andere, der sich dafür brüstet. Aber er hat den Glauben missbraucht, indem er ihn für sich verwendet hat, um sich auf ein Podest zu stellen. Und wenn ich im Joch mit Jesus gehe, dann ist das nicht mein Verdienst. Und nicht ich kann sagen, ich habe da das ganze Feld gepflügt. Ja doch, ich hab's schon. Aber ich habe es mit ihm gemacht. Und im Normalfall ist es sogar so, dass ein guter Bauer immer einen erfahrenen Ochsen neben einen Jungen spannt und der Junge lernt es dann vom Alten. Und der Alte, der zieht kräftig und gleichmäßig und nicht so ruckartig wie der Junge, impulsiv und so. Aber sie lernen miteinander und es geht. Also, wenn ich mit Jesus im Schritt gehe, dann gehe ich in einer Verbindung, die mein Leben trägt. Da hält er mich. Und auch in schwierigen Zeiten ist er bei mir, nämlich neben mir. Er hat das Gesetz für mich erfüllt. Und wenn ich bete ja im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und auch in meinem Leben, das ist das Zentrale. Kann ich darauf vertrauen? Ja. Und für mich, jetzt wo ich so langsam in das Alter komme und merke, auch als alter Christ gibt es immer noch Macken, die ich irgendwie nicht so loswerde, wie ich denke. Ich bin nicht der super perfekte Überflieger und so weiter. Nein. Aber es tröstet mich, wenn ich mit Jesus gehe, darf ich ihm vertrauen, dass er mich führt, dass er mich gebraucht, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Vielleicht bin ich nicht so erfolgreich wie manche andere, dass Hunderttausende da zuhören und dadurch erweckt werden und endlich ein Leben mit Jesus anfangen. Aber vielleicht machen es Einzelne und es festigt den Glauben einiger, damit sie treu weitergehen und nicht mehr denken, sie müssen es alleine schaffen, sondern wirklich zu Jesus kommen und mit ihm gehen. Mit Jesus leben bedeutet doch auch, dass wir aus Liebe zu ihm Dinge tun, von denen wir wissen, dass es ihn freut. Viele von euch oder die meisten leben in einer Ehe. Und in einer Ehe, wenn man da immer die Dinge tut, die man selber will und nicht auf den Ehepartner eingeht, dann hat diese Ehe keine lange Lebensdauer. Wenn sie lange lebt, dann lebt sie auf Kosten des anderen. Aber es ist keine wirkliche Ehe. Auch da, das ist ein Miteinander, ein Aufeinander eingehen, darauf achten, was der andere braucht und ihm geben, was für ihn gut ist. Dabei wird ein wirklich gutes Leben sichtbar. Und genauso ist es, wenn wir mit Jesus gehen und darauf schauen, was liegt ihm am Herzen. Das ändert unser Leben. Weil wir dann merken, welche von diesen Sicherheitsvorkehrungen an welcher Stelle wirklich gut sind. Und ich glaube, dass die gut sind. Und deshalb setze ich sie ein. Und ich gehe mit Jesus unter diesem Joch, weil er versprochen hat, dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht. Er trägt mit. Die meisten von euch kennen auch diese Bibelstelle, bei der steht, dass Gott uns das Wollen schenkt und auch das Vollbringen. Er ist der, der uns die Augen öffnet für unsere Schuld und für die Dinge in unserem Leben, die wirklich zentral falsch sind und sich ändern müssen. Und dann schenkt er uns den Wunsch, dass sich da wirklich was ändert. Und er wirkt in unserem Leben und er hat die Kraft und verändert es so, dass unser Leben wirklich anders wird. Und deshalb ein Christ, der nach seiner Bekehrung weiterlebt wie früher und in dessen Leben sich nichts ändert, der ist fragwürdig. Der muss sich selber die Frage stellen, gehe ich im Joch mit Jesus oder gehe ich meinen eigenen Weg wie vorher? Wenn keine Veränderung im Leben stattfindet, dann ist die Frage, trifft dich dieses Bild mit dem Sand? Weil Jesus ist der Fels und auf den Fels musst du bauen. Nicht auf deine Erkenntnis, nicht auf deine guten Taten, sondern auf Jesus Christus. Ich will mein Leben auf Jesus Christus bauen und dass er mich dort verändert, wo es nötig ist. Ich weiß, er hat mich mit meinem Charakter gemacht. Und vielleicht stört es ihn etwas weniger, dass ich ein paar Macken habe. Aber die Dinge, die Sünde sind, die wird er ansprechen. Und da wird er anpacken und die will er verändern. Und da möchte ich mich auch verändern lassen, dass seine Herrlichkeit in meinem Leben sichtbar wird. Sein Charakter und seine Liebe mein Leben ausfüllen. Baue auch du dein Leben auf den Felsen, auf Jesus Christus. Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Herr bist und dass du uns rechtzeitig warnst, dass du uns zeigst, an welchen Stellen wir aufpassen müssen, damit wir wirklich ja, deine Sicherheitsvorkehrungen richtig anwenden. Herr, darum erinnere du uns daran, wenn wir nicht in deinen Wegen gehen, wenn Sachen unser Leben bestimmen, wo du gesagt hast, dass es dir überhaupt nicht gefällt. Hilf du uns, wirklich unser Leben auf dich zu bauen und mit dir durchs Leben zu gehen, so dass du uns durchtreibst und rausrettest. Herr, ich bitte dich, gerade auch an dem Punkt, dass du auch an das Sandra und an der ganzen Familie Schobel schenkst, dass sie dürfen spüren, wie du als der Fels sie trägst, auch in dieser schweren Zeit. Und ich danke dir, dass du ihnen beistehst und ich bitte dich, dass du dich verherrlichst. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Amen.